Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Schule im digitalen Wandel». Mir gegenüber sitzt Barbara. Ich habe die heutige Folge vorbereitet und sie weiss nicht genau, um was es geht. Mhm. Zuerst habe ich eine Einstiegsfrage, bevor wir zum Thema kommen. Barbara, wenn du heute die Schule anschaust, wie sie ist, und man würde genau das Gegenteil machen von dem, wie sieht sie denn aus?
Dann hätten wir angefangen beim Haus. Wir hätten keine Schulhäuser. Wir würden nicht in Klassen arbeiten, sondern eine familienähnliche Struktur, also einfach alles durchmischt. Kinder würden viel mehr steuern wie eine Lehrperson. Da kommen wir ganz spontan in den Sinn.
Heute geht es vor allem um den Unterricht zu dem Thema. Unsere Folge heisst heute «Antididaktik, die Entpädagogisierung des Unterrichts» ist der Titel. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Gedankenreise und auf ein Gedankenspiel. Wenn man jetzt gehört, Antididaktik, das ist nicht ein offizieller Begriff, den es gibt. Es gibt gewisse Didaktikerinnen, Theoretikerinnen, die das mal ins Maul genommen haben. Mhm. Hat einmal so eine Tendenz gegeben, in den 80er, 90er.
Ich würde sagen, schon eine Weile her, oder?
Ist eine Weile her, aber ich glaube, das ist ein spannender Gedanke, um den führen, um sich zu überlegen, wie wäre das Gegenteil davon, zu dem schauen oder begründen, warum mache ich es so oder wie ändere ich etwas. Mhm. Mhm. Dazu folgende Geschichte. Ich habe das Buch gelesen, vom Jacques Rancière, der unwissende Lehrmeister. Da geht es darum, im Jahr 1880 beschreibt er, hatte Joseph Jacot, der Lehrbeauftragter war für französische Literatur in Löwen, in den Niederlanden. Vorher war er ganz einfach Sekretär, Kriegsminister, stellvertretender Direktor vom Polytechnikum in Dion in Frankreich und musste ins Exil müssen. In der Wirre von dieser Zeit, wo du weißt, napoleonische Zeit, nach-napoleonische Zeit etc.
Ja, sehr viele.
Er hat dann per Zufall einen Posten vom niederländischen König bekommen, wo er noch das halbe Gehalt von vorher bekommen hat, nämlich als Professor. Jetzt er in den Niederlanden. Er hat selber kein Niederländisch können. Kein Wort. Das ist mal noch wichtig. Dann hat er Studenten gehabt, die seine Vorlesungsreihe besucht haben. Die haben kein Französisch können. Null. Und jetzt ist so die Frage, wie vermittelst du jetzt Französisch, wenn du das andere nicht verstehst und sie es Französisch nicht? Mhm. Also der unwissende Lehrmeister.
Ja, ja.
Und er hat dann wie so gesucht, wo sind denn Gemeinsamkeiten, die wir können für den Unterricht nutzen können. Mhm. Und dann hat es so, dann hat es in Brüssel zu dieser Zeit den Télémache gegeben. Die hat es durch das Brüssel ja, oder allgemein Belgien, Niederländisch und Französisch ist, in beiden Landessprachen gegeben. Und das war ihre gemeinsame Basis. Mhm. Das heisst, sie haben mit diesen zwei verschiedenen Werken, die gleich, aber das gleich behandelt, so ein bisschen geschaut, haben mit den Parallelwörtern rausgestrichen, haben angefangen darüber zu diskutieren, haben andere Professoren gefragt, wo vielleicht beides können, was das ist. Und so haben seine Studierenden am Schluss Abhandlungen können schreiben auf Französisch. Das war qualitativ gut. Jetzt, wie das Buch das beschreibt von Jacques Rancière, weiß ich nicht, wie gut dass es beleidigt ist. Das sagt er aber auch selber in seinem Buch. Aber es geht rein um den Gedanken, der dahinter steht.
Ja.
Also wie kann ich als lehrende Person, die nichts weiss, das wäre auch so ein bisschen Antididaktik, auf eine Schülerschaft reagieren, die eine Erwartung hat an mich und sie aber auch keine Ahnung haben von dem, was ich will. Also auf das hat einfach niemand eine Ahnung.
Ja.
Das Prinzip wäre so ein bisschen ex nihilo, also aus dem Nichts. Wie kann ich etwas aus dem Nichts heraus lernen? Das könnte zum Beispiel ein Aspekt sein von der Antididaktik. Und grundsätzlich geht es wiederum, das didaktische Dreieck ist auch da irgendwo bestehen. Oder? Es hat eine lehrende Person, eine lernende Person und den Gegenstand oder das Lehrmittel. Jetzt, was passiert aber, wenn die lehrende Person wegfällt? Das ist so ein Aspekt von der Antididaktik, der hier in den Gedanken ein bisschen aufgekommen ist. Das heisst, zum einen geht es ums Selbstlernen und zum anderen geht es dann halt wirklich darum, wenn die Lehrperson nur moderiert und selber aber keine Ahnung hat.
Und dann ist ja dann nochmal ein Aspekt mehr, oder? Also die Lehrperson wegfallen ist eins, aber dass sie trotzdem irgendwie präsent ist, aber fachlich nicht am gleichen Ort oder nicht so, wie man sich eine Lehrperson vorstellt.
Grundsätzlich gehst du wieder von aus, wie lernst du Muttersprache? Du tust beobachten, du tust nachahmen, du tust wiederholen, du tust scheitern, du tust versuchen. Das also mal so als paar Schlagwörter. Und dann lernst du die Sprache meistens einfach relativ selbstständig.
Mhm. Ja, am Modell.
Das Beispiel Laufen lernen. Du siehst es, du willst den auch, du willst hier oben den Äpfel haben, dann stehst du mal auf, dann zerschockst du mal, dann stehst du mal auf, dann gehst du wieder rum und so weiter. Mhm. Also Versuch und Irrtum par excellence. Mhm. Und wir tun in der Schule einen Sachgegenstand, einen Sachverhalt und alles immer didaktisieren. Und jetzt geht man in der, jetzt geht man in der Antididaktik wie so ein bisschen davon aus, was ist, wenn es denn nicht didaktisiert ist. Wir tun es vereinfachen, wir tun es Kinder- oder Jugendlichen gerecht aufbereiten, wir tun noch Lernmethoden einbauen, Sozialmethoden, dann haben wir noch lustige Aufgaben und irgendwelche Tasks, die wir noch machen, mit Spielen verbinden. Wenn das alles nicht stattfindet, dann fällt der ganze Bereich von der Didaktik weg, der Antididaktik. Mhm. Wir kreieren sowieso in der Schule lauter Probleme, die Kinder lösen müssen, was es schon ganze Lösungen gibt. Aber was passiert, wenn das weg ist? Und jetzt zum
es hat immer etwas Künstliches, wenn wir das machen, oder?
Ja.
Weil dann machen wir etwas für Kinder, aber dann wird der Lebensweltbezug direkt verloren. Mhm.
Manchmal muss das auch sein, also ja. Hauptsächlich muss das sein, weil gerade Kind kannst du nicht eine Steuererklärung anschauen direkt, oder?
Gerade auf der unteren Stufe der Schule, das ist wirklich eine Grundausbildung und da braucht es, dass wir gewisse Sachen vereinfachen, eine Grundlage, also eine Grundlage herführen.
Und ich nehme jetzt extra die provokante Haltung ein und die These, die sagt, mit zu viel extrinsischer Motivation minimiert man die intrinsische Leistungshaltung und Leistungsmotivation in der Schule.
Ja, also es zeigt ja, dass Kinder sehr motiviert in die erste Klasse kommen und unbedingt Hausaufgaben wollen am Nachmittag. Und 3-4 Jahre später sind die gleichen Kinder die finden,
ja. Aber es ist im Leben auch nicht alles freiwillig.
Und wirklich exzellente Leistung kommt eben nachher dann aus dem sich in etwas hineinknündeln raus. Also ja. Da muss wirklich da muss dann geübt werden, sonst bringt man es nicht zu einer wirklich guten Leistung.
Wenn wir jetzt da vom unwissenden Lehrmeister nehmen, meine, wie haben es die jungen Studierenden gelernt? Durch Nachahmen, Vergleichen, Leute befragen, die es schon können, das Gelernte untereinander austauschen mit eigener Motivation, eigenen Lerntechniken. Und der Lehrmeister war auf der gleichen Augenhöhe wie sie, weil er hat mit ihnen müssen gleichzeitig genau. Lernen musste. Er hat keinen Wissensvorsprung gehabt. Da haben wir Didaktikerinnen und Didaktiker immer.
Ja.
Ich habe hier ein Beispiel, das ich so finde, an dem kann man es relativ gut zeigen. Das ist der Sportunterricht. Hm? Jetzt hast doch du etwas, was du machst. Zum Beispiel Schnappball. Das kennen wir alle. Schnappball, für die, die es nicht kennen, ist, du hast zwei Teams, zum Beispiel je 3 Kinder. Und dann ist das Thema, möglichst viel Bests zu geben, ohne dass der andere den Ball wegschnappen könnte. Mhm. Da kann man, wenn es Basketball ist, noch gäbig, über das Brellen machen und über das Boden passen, zum Beispiel im Volleyball mit anderen besser. Also du kannst es auf verschiedene Arten machen. Das ist eine Art Ball über die Schnur, ohne die Schnur. Und die Kinder machen das nicht wahnsinnig gern lang. Mhm. Aber wenn du sagst, Zählpunkte. Das reisst irgendwie einfach nicht. Das ist eine extrem pädagogisierte oder didaktisierte Übung. Die ja. Tut man künstlich aufladen, um etwas zu machen. Mhm. Wenn du jetzt aber das entpädagogisierst und überlegst, macht es dem Kind Spass oder nicht? Was macht dem Kind Spass? Basketball spielen? Nicht alle. Aber die meisten können das lang. Mhm. Unihockey spielen können es lang. Aber ja. das Schnappball, das verhebt einfach nicht lang. Mhm. Es wird dann relativ schnell zum Desinteresse, weil es einfach so eine zweckgebundene Übung ist.
Ja, genau. Wir haben dem Tupfball gesagt. Das war unser Schnappball.
Genau. Und die Antididaktik würde sich jetzt überlegen, was macht denn Spass? Was ist entpädagogisiert? Also wie tut man die Pädagogik ja. wieder rausnehmen? Also Spassdidaktik sagt Meinrad Vollkammer auch. Dazu, für die, die es interessiert, Folge 12, agile Didaktik zielt ein bisschen auf das ab. Oder? Mhm. Wie funktioniert jetzt Antididaktik genau? Für den Sportunterricht, wenn wir uns das mal überlegen. Der Sport ist ist eine willkürliche Schaffung von Aufgaben, Problemen und Konflikten. Oder? Mit körperlichen Mitteln versucht man, irgendein Problem zu lösen. Die Lösung wiederholt sich irgendwo, ist irgendwo auch messbar und die Handlungsergebnisse führen unmittelbar dazu, dass sich die Kenntnis verändert. Dazu hat man meistens noch spezielles Material, wie ein Basketball oder ein Böckli oder ein Trampolin. Mhm, und da ist es ganz klar, der Lehrplan gibt etwas vor, ich muss das können, ich habe die Lernmittel schon da, ich habe das Lernmaterial schon da. der Zeug existiert alles und die Lehrperson kann in der Regel auch schon Basketball spielen, zum Beispiel. Weil du musst es ja können vorzeigen, nachmachen.
Ja.
Das ist so ein bisschen, Definition wäre jetzt aber, natürliche Hindernisse zu haben. Zum Beispiel Stegen hochlaufen. Das ist ein natürliches Hindernis, das du überwinden musst. Das ist nicht etwas, das vom Sportunterricht geschafft ist. Im Sportunterricht wollen wir jetzt hier Hürdenlauf machen. Was sind so ein bisschen Ziele und Leitideen der Antididaktik? Im Sportunterricht jetzt wieder gesehen. Lösen von Bewegungsaufgaben macht man nur, wenn sie Sinn ergeben. Also die eigene Motivation. Die eigenen Aufgaben erstellt man sich darum auch so, dass es Sinn ergibt. Die Sportvermittlung soll dann keinen erzieherischen Anspruch haben, weil der Erziehung ist ja wieder zweckgebunden. Die ganze Sache muss unmittelbar passieren, zwanglos, sinnvoll und Spass machen.
Ja, das ist ein wichtiger Faktor.
Es fördert extrem die Eigenverantwortung und Persönlichkeitsentwicklung, weil es ja von einem selber auskommt. Und sie ist auf das Individuum ausgerichtet und nicht auf Gruppen, wo ich wieder künstlich zusammenpferche in einer Klasse. Und Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit ist extrem gesteigert, oder? Mhm. Und es ist das Weggehen von dieser Verpflichtung müssen.
Ja.
Was ist denn die Methodik von der Antididaktik? Freiwilligkeit. Die Hauptaufgabe ist die Vermittlung vom Engagement für die Sache. Es geht um Coaching statt Lehren. Also man unterstützt einfach. Das Erfolgserlebnis wird gefördert, wo man sich selber setzt. Auch das Grundprinzip, sportliche Selbsteignung probieren. Weißt du, so ein bisschen Kritik, wenn man so arbeiten oder? Also wenn man jetzt antididaktisch nur für Sportunterricht geht, dann könnte man den Sportunterricht ja auch abschaffen, weil alle Probleme dort künstlich sind,
ja, zu einem gewissen Grad. Weil der Sportunterricht an und für sich ist ja schon eine künstliche, ist künstlich gemacht. Jetzt gehen wir in die Turnhalle über. Da passiert ja nicht so nicht.
Die ganzen pädagogischen Überlegungen fallen weg. Wieso macht man das? Wie könnte man das aufbauen? Und auch die Bemühung, das den Kindern irgendwo zu vermitteln, damit sie sich dann in einem System, das in der Gesellschaft schon existiert, das fällt alles wie weg.
Ja, oder? Ja.
Dann geht es ein bisschen, der Inhalt ist manchmal nicht korrekt genug. Wir, wenn wir etwas wissen im Sportunterricht, also Bewegungsablauf, dass es zum Beispiel sicher ist, um gewisse Sachen zu machen, wie ein Salto ist etwas, wo die Kinder intrinsisch einmal noch relativ schnell wollen, auch viel, nicht alle, auch viel. Da musst du aber schon Sicherheitsaspekte beachten.
Ja, das kann korrekt Griff bei der Ring, oder?
Leute, die sich nach einem antididaktischen Ansatz verweigern, die machen einfach nichts. Die wollen dann auch nichts lernen, die können einfach da stehen, die müssen nichts machen, weil es ja freiwillig ist. Also man kommt selber nicht weiter, es hat keinen Druck. Manchmal braucht es ein bisschen Druck, dass man Sachen fertig macht. Ich rede jetzt nicht von übergeordneten Druck, aber so, weißt, so im Sinne von, die Verpflichtung habe ich, bis dem muss ich es haben.
Ja, und auch eine gewisse Animation. Also gewisse Kinder, jetzt gerade im Sportunterricht, die trauen sich ein Salto nicht einfach so. Da musst du dich ein bisschen animieren, um das zu machen, auch bestärken. Einfach eben auch mit ein bisschen Druck und sagen so, und jetzt, ich will mindestens einmal sehen, dass du das probierst. Das braucht es schon, weil die einen stehen sich sonst selber im Weg.
Wenn man in eine falsche Richtung schafft, dann wird man kaum korrigiert.
Ja. Also wenn dann wirklich in etwas Bewegungsabläufe, ich habe schon nicht verheben, also beim Felgaufzug, wenn immer die Hüfte nicht, also wenn die nicht, wenn jemand zu weg mit dem Kopf von der Reckstange, dann wird da nie etwas mit dem...
Und Antididaktik im Sportunterricht und dann auch Theorie und Gesundheit extrem vernachlässigen, eben gibt das später einen krummen Rücken und so weiter.
Ja, ja.
Man weiß auch nie, das, was man ausprobiert, ist jetzt da aktuell, zum Beispiel. Aber grundsätzlich geht man wie so ein bisschen davon aus, wir als Erwachsene haben vielleicht eher mal noch gehört, was es Neues gibt. Und wenn, wenn sie es einfach so mal ein bisschen ausprobieren, was wir irgendwo gesehen haben auf YouTube, machen einfach einmal, gibt es vielleicht mittlerweile schon Sachen, die viel einfacher zum Weg herführen. Also sie müssen extreme Umwege machen. Und das ist eigentlich das, was die Didaktik will. Den Weg ein bisschen vereinfachen für Kinder und die Jugendlichen. Ja, das kann genau. Die Didaktik
so nicht aufgliedern, dass, er eben, dass das zu erreichen ist. Ich meine, wenn ich gerade probiere, einen komplexen Aufschlag im Tischtennis zu machen, dann klingt mir das nicht, wenn ich nicht vorher einen gewissen Aufbau habe, wie ich den Schläger heben und wenn ich an den Tisch herstand. Und das macht Didaktik.
Man muss auch viel mehr Selbstdisziplin haben. Das Lernen bleibt häufig an der Oberfläche. Und der Lehrplanbezug wäre dann ja sehr ungewiss, wenn du es antididaktisch machen jetzt im Sport. Und jetzt ist so die Frage, als Gedankenexperiment für uns, was wäre denn eine Alternative? Also man muss mehr agile Didaktik machen. die intrinsische Motivation kützelt man mehr von den Kindern. Also da kann man da verschiedene Sachen machen, komme ich nachher noch darauf zurück. Das Lernen macht wieder Spass. Man kommt weg vom Belehrenden und macht mehr Lerncoaching. Es gibt neue Kooperationen im Klassenzimmer, also neue Seilschaften zwischen den Lernenden. Mhm. Die Lehrperson ist nur noch Tippgeberin. Die 4Ks könnten eventuell mehr gefördert werden, weil man selber dran muss. Und das Mittelmaß wird nicht gefördert, sondern das Talent und die Stärke. Weil man geht ja automatisch den Stärken an, wenn du auch didaktisch ein bisschen wird schaffen, oder? Und es hat individuelle Lernspuren, die gefördert werden.
Mhm. Gehen jetzt ganz konkret. Wie könntest du dir da vorstellen, dass man da im Unterricht zumindest ansatzweise umsetzen könnte?
Das eine ist zum Beispiel «Your Choice» aufzugeben. Ich muss die aufzugeben zwei machen. Wenn das Kind sagt, hey, auf morgen haben wir 30 Minuten aufzugeben, was machen wir? Und vielfach machen die Kinder dann das, was sie sowieso schon am Lernen sind, oder das, was sie sowieso schon machen, weiter. Also sie machen weiter an der Mathe, die einen lesen daheim ein Buch, das sie eh schon gelesen hätten, die einen gehen voraus eine halbe Stunde shooten. Nochmal andere, also zwei oder drei haben letzte Druckrakete gemacht mit Wasser. Dann haben sie einen Kompressor dran gehängt und so. Dann haben sie ein Video mir geschickt. Also es entstehen dann ganz neue Ideen, was man noch machen könnte, oder? Mhm. Aber in der Regel kommen dann wirklich coole Ideen. Mhm. Sie haben andere Ideen, wie das ich kann.
Ja, das ist sicher so. Hat noch nie jemand gesagt, ich mache nichts?
Nein, das ist mein Auftrag. Nichts machen geht nicht.
Ja, okay. Mhm.
Dann, was ich manchmal mache, ist «Alles ist möglich» Donnerstag. Bei den Kindern, die ich das letzte Mal gemacht habe, haben wir auch wirklich haben wir uns Zeit genommen, eine halbe Stunde, was machen wir? Dann haben wir mal Ideen gesammelt, auf elektronischen Post-its, haben das auf das Google Whiteboard tun. Und dann hat sich herauskristallisiert, sie würden eigentlich gerne etwas Neues lernen. Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Und dann habe ich sie so ein bisschen trichtermässig ein bisschen weitermachen und gesagt, ja, was wollen wir denn lernen? Und dann hat sich dann schnell herausgesetzt, wir können uns nicht einigen auf etwas. Bis dann einer sagt, wo sie sich nie meldet, wir könnten ja Tutorials schauen und etwas Neues lernen. Und dann habe ich ein bisschen didaktisiert und gesagt, ja, aber das könnt ihr ja daheim machen. Wie wäre es denn etwas total Neues für euch? Und dann sagt einer, wir könnten selber Tutorials machen von Sachen, die wir kennen. Dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir den ganzen Morgen quasi geplant, wie wir jetzt das Tutorial machen. Das sind selber die Sachen, die sie schon können, haben geübt. Und am Nachmittag haben wir gelernt, Videos schneiden. Dann haben die einen noch nicht können. Jetzt darf ihr ein Nachteil mit in die Schule. Und dann haben wir die Videos geschnitten. Dann hat es Tutorials gegeben, etwa 10 Stück. Und die einen sind also sackgut, die könntest du also gerade ins Netz stellen. Geht aus Datenschutzgründen nicht, aber echt cool.
Cool.
Was auch antididaktisch ist, ist Sekami bei uns. Mhm. Also, das ist die freie Projektarbeit. Das ist nicht einfach nur freie Tätigkeit. Wir erwarten dort schon einen gewissen Ablauf. Also, sie müssen ein Thema wählen, ein Lernziel formulieren. Dann müssen sie alle Quellen angeben, wo sie Zeug her sind. Dann gehen wir Material suchen. Dann müssen sie recherchieren oder da Produkt bauen oder den Prototyp und dann den wieder verändern. Dann gehst du immer wieder in den Kreislauf rein, was machst. Mhm. Dann muss man Gedanken ordnen. Am Schluss etwas präsentieren und reflektieren.
Glaub. Das ist unsere und Kinder ihre Lieblingslektion, oder?
Ja, voll. Und da ist Antididaktik pur. Ein Stück weit ist es schon didaktisiert wegen dem Ablauf. Aber der Inhalt ist extrem intrinsisch motiviert.
Aber es ist nicht gewertet, das finde ich noch
nicht. Ja, das ist wirklich extrem.
Also es ist nicht besser, ob sie Lego bauen oder ob sie ein Hörspiel machen. Sondern es ist einfach voll okay.
Den Regeln arbeiten im Schulzimmer finde ich auch cool, weil Kinder sind ja auch sozialisiert und auch wenn du antididaktisch gewisse Gedanken aufnimmst, kannst du dich von der Sozialisierung oder von der Erziehung dann eben gleich nicht lösen. Wir haben zum Beispiel drei Regeln bei uns in der Klasse, sei ordentlich, sei zuverlässig, sei respektvoll. Und auf diese drei Regeln, die haben die Klasse bestimmt. Ich habe dann einfach noch ein bisschen mit ihnen überlegt, gäbe es schönere Begriffe. Dann sind wir im Duden geschaut und haben gesagt, ja, nett sein miteinander könnte man auch respektvoll sagen, damit es ein bisschen gehaltvoller ist. Mhm. Und ich komme im Fall, mit jeder Klasse fange ich dann neu an. Grundsätzlich überlegen, welche drei Regeln haben wir und an denen sind wir fest, wir kommen immer auf die gleichen drei. Schon seit Jahren, ohne dass ich es gross steuere, sondern wenn ich dann sage, du bist jetzt der Chef, moderiere das Ganze mal durch, wir kommen immer auf die. Die sind da so basal. Und ich glaube, es braucht da nicht 30 Regeln, weil die kannst du nicht merken. Die drei kennen alle Kinder bei mir, weil sie haben so
ja, und sie decken das ab, oder? Also sei respektvoll. Da bezieht sich sowohl auf Person wie auf Sache.
Was ich auch finde, ist so, frage den Lehrer, mache ich manchmal. Dort tun ich das Ganze umkehren. Also sie dürfen mal nur fragen, was sie gerade wissen wollen. Und dann gehen wir diesen Gedankengängen noch. Das ist etwas, was wir im Plenum machen. Mhm. Zum Beispiel.
Mal fragen Sie.
In der Ethik Religion haben wir mal das Thema gehabt, von der Geburt bis zum Tod. Und dann habe ich die Kinder auch Sachen fragen lassen, weil ich mich die interessiert zu brennen, oder?
Ja.
Noch nicht so viele Leute mit denen offen über das Thema geredet. Da gibt es nämlich so eine Eigendynamik, da musst du dann sehr agil reagieren können. Und die Schlussfrage war dann von einem Buben, der nie etwas mitdenkt. Sie, aber wenn ich jetzt sterbe und in den Himmel komme, habe ich dann auch noch Geburtstag. Und ich habe so gefunden, das ist geil, oder? Also ich habe selber keine Ahnung, wo es durchgeht.
Ja.
Das kann man jetzt nicht eine Stunde machen, aber so einmal eine Viertelstunde zwischen denen ist da ganz witzig zwischen denen. Ja. Und es ist total an den Kindern oder an der intrinsischen Motivation, die jetzt kommt dran, oder?
Ja, und
ist aber anstrengend.
Ich würde sagen, der fordert sich sehr raus, aber zeigt dann auch so auf, wo sie sich gedanklich bewegt.
Hm. Eine andere Idee von der Antididaktik ist halt agil arbeiten. Grundsätzlich, wenn du die Tools von der agilen Didaktik, die Christoph Arn uns in der einen Folge vorgestellt hat, bist du schon relativ nahe.
Ja, ja.
Und die, grundsätzlich sind es immer die kleinen Sachen, die antididaktisch sind. Zum Beispiel offene Fragen stellen, wo man selber keine Antworten hat und die mal in die Klasse hineinrühren und mal schauen, was die dazu sagen. Mhm. Gegenfragen stellen sind ja meistens manipulativ, aber wirklich offene Fragen stellen, auch Sachen über die Metakognition, wo man selber ja nicht immer weiss, was jetzt da genau rauskommt. Die Kinder sehen ganz andere Sachen wie mir. Mhm. Finde ich, machen schon ganz kleine Punkte, die das Ganze ein bisschen entpädagogisieren. Ja. Das sind so meine Gedanken zur Antididaktik. Ich habe selber nicht viel Literatur gefunden zum Thema. Es gibt eben ein bisschen etwas aus der Sportdidaktik und etwas von Jacques Rancière. Vielleicht habt ihr noch andere Sachen oder kennt das noch von früher. Es würde uns extrem wundern, wenn jemand etwas zu dem Thema hat. Und ich hoffe, ihr könnt das Gedankenspiel mal mitnehmen können. Alles ins Gegenteil umzudrüllen, damit man dann wieder etwas daraus rausziehen kann. In dem Sinn, macht es gut. Danke fürs Zuhören.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.